Vielen Dank. Ja, auch in meiner Predigt soll das heute um Schafe gehen. Ich weiß nicht, was ihr in diesem Bild da vorne so seht, aber als ich das erste Mal sah, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil links und rechts ist eigentlich ja gar kein Zaun, ne? Und die Schafe, die laufen quasi alle durch diese eine enge Stelle, einfach nur, weil die anderen da auch laufen. Ne? Ja, wir haben schon ein bisschen was über Schafe gehört und wir haben in der letzten Predigt über die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde gehört und das anhand des Bildes von Frau und Mann. Und heute möchte ich wieder über die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde mit euch zusammen nachdenken, aber diesmal mit einem Bild von Schafen und dem Hirten. Und die Bibel spricht da ganz viel davon. Und die Bibel vergleicht uns Menschen mit Schafen, ganz oft. Nun haben wir das Problem, oder ich hatte das Problem, dass ich gar nicht so viel über Schafe weiß. Ja, ich habe zu Hause kein Schaf und ich habe mit Schafen auch noch sehr wenig Berührung gehabt. Von da aus musste ich mir einiges erzählen lassen von Leuten, die schon mal Schafe waren. Ich weiß nicht, gibt es hier Leute, die mit Schafen schon mal zu tun hatten? Ja? Okay. Während deinem Zivi, okay, ja. Sonst niemand? Ja, hier, Peter Kopp, der wollte eigentlich mir die Einleitung machen und ein bisschen was über Schafe erzählen, weil er ganz witzige Storys auf Lager hat. Müssen wir verzichten, ne? Okay, haben wir nicht abgesprochen. Aber Schafe sind von Natur aus eigentlich total hilflos. Ja, Schafe kommen alleine nicht klar. Schafe sind schutzlos. Schafe sind Tiere, die total bedürftig sind. Ja? Und Schafe sind auch nicht fähig, alleine zu überleben. Ja, also sie brauchen unbedingt Hilfe von außen. Sonst ist ein Schaf nicht überlebensfähig. Also kurz gesagt, Schafe sind Tiere, die geführt werden müssen. Und deswegen gibt es auch immer einen Hirten. Und der Hirte, der ist verantwortlich für diese Schafe. Und der Hirte sorgt für diese Schafe. Und wenn die Schafe einen Hirten haben, dann ist das Überleben der Schafe gesichert. Also wir Menschen, sagt die Bibel, wir sind hilflos, wir sind schutzlos. Wir sind alleine als Menschen nicht überlebensfähig. Wir müssen geführt werden. Nun, das ist kein Kompliment, das Gott uns hier macht, oder? Also das ist ganz wichtig, dass wir das auf uns selber und jetzt wenn wir die ganze Zeit in diesem Bild bleiben werden, verstehen. Wir Menschen, wir müssen von Natur aus geführt werden. Und Menschen laufen immer irgendeinem Hirten hinterher, immer. Und die Frage ist nur, was ist das für ein Hirte? Ist das ein guter Hirte? Ist es ein Hirte, der sich um die Schafe kümmert? Oder ist das ein schlechter Hirte? Ich habe einen Text aus dem Alten Testament gewählt, wo Gott genau über dieses Thema spricht. Gott hat beim Volk Israel ausgewählte Leute als Hirten bestimmt. Und er hat ihnen diesen Auftrag gegeben, über sein Volk zu wachen, es zu führen, es zu ernähren. Okay, ich müsste hier einmal weiter, bitte. Und zwar Hesekiel 34. In Hesekiel 34 spricht Gott über Hirten. Und dort werden wir sehen, dass das, wozu Gott eigentlich Hirten eingesetzt hat, dass das nicht aufgegangen ist. Und ich möchte mit uns zusammen zum Anfang drei Verse lesen. was Gott dann zu dem Hesekiel sagt, was er denn machen soll. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht und das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Nun, das, was Gott hier über seine eingesetzten Hirten sagt, ist quasi eine Gerichtsankündigung. Er sagt, wehe, wehe euch Hirten. Und wehe ist ein Wort in der Bibel, wo immer Gericht folgt. Wo immer quasi eine negative Sache erst beschrieben wird und dann gerichtet wird. Jesus sagt das zu den Pharisäern, wehe euch Pharisäer, die ihr in derselben Position gewesen seid, die ihr für das Volk hättet sorgen müssen und es nicht getan habt. Oder auch in der Offenbarung sehen wir auch ganz oft dieses Wort Wehe. Also das erste Problem, was wir hier sehen bei diesen falschen Hirten ist, in Vers 2, dass sie sich selbst weiden. Ein Hirte, der nicht die Herde weidet, sondern eigentlich nur sich selbst. Ich bin vor einigen Monaten beruflich in eine Stadt gefahren, mit der Bahn, bin bis zum Bahnhof und wollte eigentlich dann gucken, wie ich zum Hotel komme. Ich dachte, vielleicht finde ich die U-Bahn oder gehe zu Fuß oder sonst wie. Und als ich dann aus dem Bahnhof ausstieg, hat es mir anders überlegt. Ich dachte, ach, wie bequem wäre das denn, wenn ich mit einem Taxi fahren würde, nicht? Die stehen ja da vorne immer, gehst du hin, steigst ein, sagst einfach die Adresse und er fährt dich hin. Und das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt stellt euch vor, ich verlasse mich ja auf ihn, nicht? Ich habe ja keine Ahnung, das ist eine Stadt, in der ich mich nicht auskenne. Ich glaube, Köln war das oder so. Also eine große Stadt und ich sage ihm nur die Adresse und er soll mich, das ist ja sein Job, er soll mich dahin fahren. Und wir fahren los. Ich ganz seelenruhig sitze da und bin fest der Meinung, wir kommen zu dem Hotel, zu dem wir eigentlich auch kommen sollten, das ich ihm gesagt habe, aber er fährt ganz woanders hin. Er fährt ganz woanders hin. Es hat ihn überhaupt nicht interessiert, wo ich hin will. Und dann sind wir da und dann sage ich, das ist aber nicht das Hotel. Und dann sagt er, ja, ich weiß, aber ich muss dahin. Ich muss hier was erledigen. Ja, das ist abstrus, oder? Es ist auch so nicht passiert. Aber ich brauchte eine Geschichte, damit wir das verstehen, was das eigentlich bedeutet, wenn ein Hirte sich selbst weidet. Das ist verrückt, das ist abstrus, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist gar nicht sein Job. Aber so ähnlich wäre das, wenn der Taxifahrer, der wird dafür bezahlt und der ist genau dafür da und er kriegt dafür Geld und das ist sein Job, dass er mich dahin fahren soll. Er macht das aber nicht. Und das meint Gott hier damit, wenn er sagt, diese Hirten, sie weiden sich selbst. Die Hirten hier in Israel, die haben vollständig versagt. Das ist eine ganz klare Zielverfehlung. Das, was ein Hirte machen sollte, haben die hier absolut nicht gemacht. Sie haben sich selbst geweidet, obwohl sie nur für die Herde da sein sollten. Das zweite in Vers 3. Sie nehmen nur von den Schafen. Also ihr esst das Fett, ihr trinkt die Milch, ihr kleidet euch mit der Wolle und ihr schlachtet es, damit ihr zu essen habt. Also es ist ja nicht so, dass die Hirten sagen würden, ich bin nicht fähig. Gott, ich kann das nicht. Ich komme mit dieser Aufgabe nicht zurecht. Ich kann nicht leiten. Ich kann nicht sorgen. Aber das machen die Hirten ja nicht. sondern sie bleiben ja, ganz bewusst bleiben sie Hirten, weil sie ja einen Vorteil haben, weil sie ja sehen, sie können von den Schafen etwas nehmen, was ihnen etwas bringt. Das heißt, hier sehen wir, das sind Menschen, die quasi nur auf ihre Rechte pochen. Der Hirte darf das, der konnte das auch machen, klar. Aber diese Hirten, die schauen quasi nur auf ihren Vorteil, nur auf ihre Rechte. Sie kennen ihre Pflichten nicht. Sie wollen bedient werden und nicht selber dienen. Aber in der Bibel sehen wir ganz oft oder fast immer das Bild, dass der, der höher steht, ja, der andere anleitet, der anderen etwas sagt, der anderen etwas vorschreibt, immer oder fast immer in der Position eines Dieners ist. Das wird immer als Dienst beschrieben. Und selbst der Herr Jesus, über ihn ist keiner. Und selbst er sagte, ich bin gekommen, um zu dienen. Das heißt, ein Hirte ist dafür da, um zu dienen, um für seine Schafe da zu sein. Aber nicht nur, dass sie etwas falsch machen, ist das Problem, sondern besonders schlimm ist, dass sie gewisse Sachen nicht machen. Und das finde ich besonders tragisch. Wenn man Bedürftigen, wenn man Hilflosen, wenn man schutzbefohlenen Menschen nicht das gibt, was sie eigentlich brauchen. Das ist besonders schlimm. Ich kann das vielleicht mit einem Beispiel machen. Baby, da ist ein Baby und da ist ein Vater oder eine Mutter. Wo die Rollen ganz klar verteilt sind. Wo das offensichtlich ist, dass das Baby abhängig ist. Und wo es offensichtlich ist, dass der Vater oder die Mutter, die Eltern, die Aufgabe haben, für das Kind zu sorgen. Und jetzt macht der Vater das aber nicht. Er verweigert dem Baby die Nahrung. Er verweigert dem Baby den Schutz. Ja? Er lässt es vielleicht draußen einfach stehen. Oder er verweigert dem Baby die Aufmerksamkeit. Ja? Er verletzt seine Aufsichtspflicht oder er gibt diesem Kind keine körperliche Zuwendung. Ja? Das ist besonders schlimm, vor allem dann, wenn man es bewusst macht, wenn man das willentlich macht. Es gab im Dritten Reich mal so ein Experiment, ich glaube, Hitler selbst hatte das mal in Auftrag gegeben. Und zwar ging es darum, dass er sehen wollte, was passiert mit Kleinkindern, wenn man sie nicht anrührt. Also wenn man sie nicht in den Arm nimmt, wenn man sie nicht streichelt, also wenn man keinen körperlichen Kontakt hat. Aber sonst alles für das Kind tut. Also es geht ihm gut, es ist warm, es kriegt zu essen, alles. Und was meint ihr, was passiert ist? Diese Kinder, die sind nach wenigen Tagen sind sie gestorben. Obwohl sie alles hatten. Aber sie hatten diese körperliche Berührung nicht. Das heißt, es ist etwas, was existenziell wichtig ist. Was Hilflose, was Schutzbefohlene brauchen. Und Gott sagt hier zu den Hirten, ihr unterlasst es. Ihr macht nicht das, was ein Hirte für seine Schafe machen soll. Ihr stärkt nicht, ihr heilt nicht, ihr verbindet nicht, ihr holt nicht zurück und ihr sucht nicht. Obwohl ein Hirte ganz genau weiß, die Schafe sind nun mal so. Das Schaf kann nichts dafür. Das Schaf ist ein dummes Ding. Und es weiß ganz genau, dass das Schaf die Herde nicht verlassen soll. Und trotzdem macht das Schaf das immer wieder. Und das weiß der Hirte. Und es überrascht ihn auch nicht, wenn so etwas passiert. Genauso wie ein Vater weiß, dass sein Kind nicht immer auf ihn hört. Es ist besonders tragisch, wenn Menschen anderen Menschen so etwas antun. Und auch bezogen oft auf der geistlichen Ebene. Und wir können kurz für uns selbst auch schauen, wo stehe ich, in welcher Position bin ich hier in der Gemeinde? Und wo sind meine Schafe? Und gebe ich als Hirte oder als Schutzbefohlener oder wie auch immer, oder als Kinderstundenleiter oder wie auch immer, gebe ich denen das, was sie brauchen? Also die falschen Hirten, drei Sachen aus diesen drei Versen. Die falschen Hirten, erstens, sie weiden sich selbst, sie nehmen nur von den Schafen und sie geben den Schafen nicht, was sie benötigen. Und das Ergebnis ist, da steht in den Versen 5 und 6, da sagt Gott, und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Also das ist das Ergebnis, wenn Hirten nicht ihrer Aufgabe nachkommen. Und das ist ungefähr auch das Bild, wie unsere Welt heute ungefähr aussieht. Das Erste ist, sie sind zerstreut. Schafe sind ja eigentlich Herdentiere. Das heißt, sie sind in der Regel immer zusammen. Aber dieses Zusammensein, das ist kein Automatismus. Das können die Schafe nicht aus sich selbst machen. Sobald da niemand ist, der sie zusammentreibt, sind sie zerstreut. Und sie sind allein. Und sie sind dann hilflos und wissen nicht, was sie machen sollen. Und wenn die Schafe so zerstreut sind, dann sind sie auch frei für die Feinde. Das heißt, er sagt hier, sie werden von wilden Tieren gefressen. Sie werden gerissen. Sie sind nicht überlebensfähig. Und geistlich gesehen, was sind diese Tiere? Wer sind diese Tiere für uns? Nun, das Obertier in der Bibel wissen wir ja, das ist der Antichrist. Das heißt, Menschen, die nicht geführt werden von dem guten Hirten, sind den wilden Tieren, sind den dämonischen Mächten schutzlos ausgeliefert. Und sie werden gefressen. Und Gott sagt dem Hesekiel, dass wenn falsche Hirten führen, das eigentlich so ist, als ob sie gar keinen Hirten haben. Sie sind zerstreut und sie haben keinen Hirten und sie irren umher und sie wissen nicht wohin. Und da ist niemand, da ist sonst niemand. Wer interessiert sich denn sonst für Schafe? Niemand, nur der Hirte. Nur der Hirte interessiert sich doch für die Schafe. Und wenn der Hirte seinen Aufgaben nicht nachkommt, dann ist da niemand mehr, der sich für diese Schafe interessiert oder sie sucht oder danach fragt. Sie sind völlig orientierungslos. Sie wissen nicht, was wichtig ist. Menschen wissen nicht, wozu bin ich eigentlich hier und was kommt nach meinem Tod? Was kommt nach dem Leben? Sie haben keinen Plan. Die Verse 7 bis 10, da spricht Gott das Gericht über die Hirten aus, das lasse ich weg und komme dann zu Vers 11, wo Gott eine Lösung aufzeigt. Und wo Gott eine Wende darstellt. Und wo Gott den Weg klar macht, wie das mit uns Menschen, wie das mit den Schafen eigentlich laufen soll. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will meiner Herde selbst annehmen und ich will sie suchen. Und wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zu der Zeit, als es trüb und finster war und so weiter. Und dann in Vers 16 kehrt er diesen Vers, den er zu den falschen Hirten gesagt hat, genau um. Und er sagt: Und ich will das Verlorene wieder suchen. Und ich will das Verirrte zurückbringen. Und ich will das Verwundete verbinden. Und ich will das Schwache stärken. Und das, was fett und stark ist, behüten. Und ich will sie weiden, wie es recht ist. Und in diesen Versen, die jetzt dann kommen, das ist nur ein kleiner Auszug, da sagt Gott über 20 Mal: Ich will. Gott selbst will etwas tun. Und wenn Gott etwas tun will, dann ist das nicht so, wie wenn wir Menschen etwas tun wollen. Wir wollen ja auch viel. Das meiste klappt nicht. Aber wenn Gott sagt, ich will, dann ist das so viel wie, ich werde es machen. Und Gott sagt, ich werde mich selbst auf den Weg machen und ich werde selbst diese Schafe suchen. Und ich werde mich selbst den annehmen. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das jetzt so wichtig, dass Gott sagt, ich mache das jetzt selber? Warum ist das wichtig? Naja, weil wir gerade eben ja gesehen haben, dass der Mensch das halt nicht schafft. Gott sagt nicht, naja, die Hirten haben nichts getaugt, ich schicke mal neue. Das wird wieder so enden, weil Menschen halt dazu nicht wirklich in der Lage sind. Und deswegen sagt Gott, ich werde das selber machen. Und ich werde mich der Schafe selbst annehmen. In Matthäus 9, 36, da ist Jesus schon hier auf der Erde bei seinem Volk. Und eines Tages schaut er sich das Volk an und er sagt dann in Vers 36: Und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Also selbst als Jesus auf die Welt kam, war das Volk Israel immer noch in dieser Situation wie damals bei Hesekiel. Sie hatten immer noch keine Hirten, keine richtigen Hirten, die es geführt haben. Und jetzt kommt das Interessante. Was sagt Jesus? Und das finde ich so wichtig, dass wir das verstehen, was dann passiert. Also Jesus selbst, der gute Hirte, der eigentliche Hirte, der von Gott Gesandte, ist bei seinem Volk und sieht diese Situation. Und was macht er dann? Und er sprach zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Okay, das ist einfach nur eine Bestandsaufnahme. Aber was sagt er dann? Lauft los. Ich habe 12 Jünger auserwählt. Jeden Jünger für einen Stamm. Geht genau auf. Ihr seid es. Ihr seid die neuen Hirten. Geht. Aber das sagt er gar nicht. Sondern Jesus sagt: Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also worum geht es hier im Kern? Das ist mir gar nicht erst aufgefallen, aber er sagt, dass er, der Herr der Ernte, Arbeiter sende. Es geht darum, dass immer Gott oder Jesus derjenige ist, der handelt. Das ist ganz wichtig. Das ist hier ganz wichtig, dass Jesus derjenige ist, der handelt. Ja, er benutzt auch Menschen und er benutzt natürlich auch uns. Aber diese Priorisierung, die ist wichtig, dass Jesus der Erste ist, der handelt, der uns sendet. Und so verstehe ich auch Hesekiel 34, wo Gott sagt, ich selbst werde es machen. Und in der Gemeinde, natürlich gebraucht Gott Menschen da. Aber in dieser Reihenfolge, dass diese Menschen Gott unterstellt sind, dass diese Menschen selbst einen Hirten haben, dem sie folgen, dass es Menschen sind, die sich selbst etwas sagen lassen. Und in Epheser 4, Vers 11, da lesen wir das auch ganz genauso. Er hat in der Gemeinde eingesetzt, unterschiedliche Positionen geschaffen. Da sind Apostel, da sind Evangelisten, da sind Hirten, da sind Lehrer. Und da sind andere Dienste. Und der Heilige Geist gibt Gaben. Aber nicht mehr in der Funktion, dass wir etwas machen. Und dass wir es diejenigen sind, die sagen, wie es funktioniert. Sondern es geht immer darum, dass Gott selbst es ist. Gott selbst ist der gute Hirte. Jesus ist der gute Hirte. Und er weiß, wie es funktioniert. Und er weiß, wie man mit Schafen umgeht. Und er möchte es. Er sagt in diesem Kapitel über 20 Mal, ich will. Und das drückt doch ein ganz tiefes inneres Bedürfnis aus. Er möchte es endlich machen. Und er möchte für seine Schafe so sorgen, wie es richtig ist. Und deswegen finde ich diesen Vers 38 auch so bedeutsam, dass wir diesen Schritt nicht überspringen. Er sagt, betet darum. Und wenn wir hier in der Gemeinde etwas erreichen wollen und wenn wir Menschen erreichen wollen und wenn wir Menschen verändern wollen und wenn wir wollen, dass Menschen näher zu Gott kommen, dann ist unsere Aufgabe nicht in erster Linie hier zu predigen, etwas zu veranstalten, die Musik zu machen oder sonst was, sondern die erste Aufgabe ist, so wie Jesus hier das sagt, betet darum. Betet darum. Weil Jesus derjenige sein möchte, der es tut. Und erst wenn Jesus derjenige ist, der das tut, dann wird das auch gelingen. Der Mensch ist dazu nicht in der Lage, egal wie begabt wir sind. Und das befreit auch, nicht? Folge dem guten Hirten. Und Jesus sagt in Johannes 10, dass er der gute Hirte ist. Und da beschreibt er so ein paar Sachen, was der gute Hirte macht. Der gute Hirte, klar, all diese Sachen, die wir schon gesehen haben, sorgt sich für seine Schafe. Der gute Hirte lässt sein Leben. Aber auch die Schafe, sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören das, was ich sage. Und meine Schafe nehmen das wahr, was ich will. Und deswegen folgen sie mir und dann deswegen machen sie das, was ich auch möchte. Folge dem guten Hirten. Ich hatte zum Schluss mir noch den Psalm 23 rausgesucht, weil ich finde, der Psalm 23 beschreibt die persönliche Beziehung, die wir halt haben können, die wir halt zu diesem guten Hirten haben können. Und ich dachte, es wäre vielleicht gut, wenn wir diesen Psalm zum Abschluss vielleicht zusammen lesen, das Wort Gottes zusammen hier erklingen lassen. Und ich denke, jeder, der diesen guten Hirten kennt, der kann diesen Psalm gleich mitlesen, mitbeten. Und dass wir zum Ausdruck bringen, dass Jesus, dass Gott derjenige ist, der handelt. Und dass wir immer unter ihm stehen. Und dass wir ihm folgen wollen. Und dass wir seine Stimme hören. Und dass wir sie gerne hören. Und dass wir sie gerne befolgen. Der Herr ist mein Hirte. Ich weiß nicht, ob das klappt, ob ihr das lesen könnt, aber vielleicht können wir das zusammen lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen.